Deutschlandfunk Kultur Rang 1.
Let them eat money, welche Zukunft? Andres Feil hat aus dem Stück nun ein Hörspiel gemacht, ein eigenständiges Kunstwerk, produziert von Deutschlandfunk Kultur und dem RBB, das morgen bei uns im Programm seine Ursendung erlebt. Bevor wir mit Regisseur Ulrich Lampen über dieses Projekt sprechen, hier ein kleiner Vorgeschmack.
Ja, liebe Teilnehmer, wir machen weiter.
Was hier wichtig ist, wir erzählen Geschichten.
Die Neuzeit, würde ich sagen, besteht im Wesentlichen darin.
Wir haben im Januar 2018 das Ereignis, dass Donald Trump...
Wir haben den Austritt Italiens aus dem Euro.
Dass die Zukunft selbst zu einem Agenten in der Gegenwart geworden ist.
Ich muss leider bekräftigen, dass Polen die EU verlässt.
Wegen der Zunahme der Flüchtlinge öffnet die Türkei die Grenzen.
Wir sind die Träger dieser Zukunft in der Gegenwart.
Wer hat was, das darauf baut?
Ich hatte eine schöne Kindheit. Wir sind viel rumgekommen. Meine Eltern waren Nomaden. Irgendein Zuruf und wir mussten die Zelte abbauen. Ich musste früh lernen, Dinge für mich zu behalten. Meine Eltern folgten einem Auftrag. Es war nie klar, wer ihnen den eigentlich erteilt hatte. Sie sagten, es seien die Millionen, die ihnen in irgendwelchen Netzen folgen, mit denen sie den Zorn teilen. Auf die, die uns das alles eingebrockt haben.
Unruhen in Hamburg, Köln, Brüssel, Liège, Amsterdam. Versorgungslage prekär.
Wir können nicht alle retten.
Erstmal musst du dich selbst retten. Du sollst entführt werden.
Kleinkriminelle?
Nein. Von der Bewegung Let Them Eat Money. Hightech, High Skills.
Ein Ausschnitt aus dem Let Them Eat Money Hörspiel von Andres Feil. Ich habe vor unserer Sendung mit dem renommierten Hörspielregisseur Ulrich Lampen sprechen können, der die Hörspielfassung inszeniert hat. Ich habe ihn erst einmal gefragt, zu welchem Zeitpunkt er sich dem großen Zukunftsfragenprojekt angeschlossen hat.
Ich bin eingestiegen, als das Theaterstück fertig war. Ich war nicht beim Labor im Deutschen Theater und auch nicht bei den Folgesymposien im Humboldt-Forum dabei, sondern bin dann quasi dazugekommen, als die ersten Fassungen fürs Hörspiel vorlagen. Ich habe mir auch, das ist allerdings nicht meiner Faulheit, sondern einer ganz bewussten Entscheidung gefolgt. Ich habe mir das Theaterstück erst angeguckt, als wir mit den Aufnahmen schon durch waren. Also da wollte ich eine gewisse, ich weiß nicht, ob man das verstehen kann, aber wenn man etwas auf der Bühne sieht, was man dann selber im Studio zu realisieren hat, es bleiben doch mehr als Erinnerungen, die dann irgendeinen Einfluss haben. Das wollte ich nicht.
Sie haben eng zusammengearbeitet, wie Sie ja sagen, mit Andres Feil. Und der wird ja mit Ihnen auch intensiv wahrscheinlich gesprochen haben über die Ergebnisse dieser Symposien, dieser Diskussionen. Gab es da Dinge, wo Sie gesagt haben, das überrascht mich oder das sind Zukunftsbilder, auf die ich so gar nicht gekommen wäre?
Nee, das wäre auch der falsche Ansatz gewesen, weil wenn ich einen Kuchen bekomme, frage ich nicht nach dem Mehl oder erst nachdem ich ihn gegessen habe. Die Auseinandersetzung, die Gespräche, die Überlegungen gingen natürlich vollkommen anders, weil er nun als Ideenentwickler, Initiator, Mitglied im Labor, Mitglied im Symposion, als Regisseur für die Theaterrealisierung und natürlich als Autor vielseitigst damit befasst war. Und unsere Aufgabe war ja eine vollkommen andere, das alles nochmal zu hinterfragen. Ist ja vollkommener Quatsch, sondern es geht um die Frage, wie übersetzen wir das in ein rein akustisches Medium? Welche Möglichkeiten haben wir da zur Verfügung? Wie funktionieren die Ebenen? Ist es von der Montage, die vorgeschlagen worden ist, griffig genug für uns oder müssen wir andere Wege gehen? Also es ging ziemlich schnell in eine andere Richtung.
Dann sprechen wir doch mal über diese Sinnlichkeit. Auf der Bühne ist ja doch einiges mit diesem Material gemacht worden, auch visuell natürlich. Da hängen zum Beispiel Menschen an Gurten von der Bühnendecke. Das sind die Angeklagten in diesem Prozess. Das ist ein atmosphärischer Raum mit Videos, ein Science-Fiction-Raum, könnte man vielleicht sagen. Was war denn da Ihr Ansatz zu sagen, wie kriegen wir so einen Stoff, der wahnsinnig viel Inhalt transportiert, in eine Höratmosphäre hinein, die da mehr vermittelt als bloßen Inhalt?
Es ist ein diskursives Stück. Handlung findet kaum statt. Menschen treffen sich, werden befragt, antworten. Menschen treffen sich, weil sie entführt sind und werden befragt und antworten. Menschen äußern ihre Antworten ungefragt in sozialen Medien oder Chaträumen. Dann haben wir noch eine weitere Drehung an der Schraube. Natürlich von heute ausgehend, von unseren Wissen, von unseren Befürchtungen, von unseren begründeten Projektionen in die Zukunft, entwirft Andres eine Utopie, Dystopie, die aber dann nochmal einen Schritt weiter geht. Also das Wirkliche, wirklich ist mal so ein blödes Wort, das letzte Jetzt des Stückes ist nach allem. Und da haben wir versucht, im Radio ein bisschen anzusetzen und akustische Ebenen zu bauen, die sich nach hinten entwickeln. Also das Verhör der Aktivisten mit dem Gewerkschaftler und der EU-Kommissarin ist quasi das akustisch Älteste. Also wir haben das versucht, ein bisschen umzudrehen. Und dann überhaupt mal zu schauen, welche Ebenen haben wir. Wir haben eine Follower-Ebene, die sind durch generierte, computergenerierte Stimmen ohne jedweden körperlichen Ansatz einer wirklichen Person, eines Schauspielers. Wir haben Bots, Automaten, Programme, die natürlich nicht typisch computerhaft sprechen, sondern von Schauspielern dargestellt werden, aber in der Aufnahmesituation eben ohne den Partner, um da eine Form von Fremdheit, von Nicht-Abnehmen, von sich seinen Inhalt vergewissern und sich nur darauf konzentrieren, hinzubekommen. Wir haben das Glück gehabt, eine wunderbare Besetzung zusammenzukriegen mit Inka Löwendorf, Florian Lukas, Uli Nöten, Bernhard Schütz, Bettina Hoppe in den wichtigen Rollen, die dann darüber hinaus mit dem wenigen und der permanenten Redaktion im Radio sehr gut umgehen können und da ja etwas dazugeben können. Und wir sind natürlich im Radio befreit davon, die Frage zu beantworten, wie sieht die Zukunft aus, und können bei einem eher diskursiven Stück uns sehr darauf fokussieren, welche Gedanken begleiten diese Zukunft.
Das ist ja vielleicht tatsächlich ein großer Vorteil, denn in der Theaterkritik ist das eigentlich ein sehr häufig formulierter Vorwurf an Inszenierungen, wenn es heißt, das ist ja im Grunde genommen nichts anderes als ein Hörspiel. Das wird immer wieder etwas despektierlich gesagt.
Ja, aber da weiß ich nicht, ob die Kritiker vom Hörspiel was verstehen.
Wahrscheinlich nicht, genau.
Nein, jedes Medium fordert natürlich seine je spezifische und eigene Umsetzung und Beschäftigung. Und es gibt, ich weiß nicht, ob es Dinge gibt, die weder da noch da funktionieren. Also es gibt natürlich bestimmte Inhalte, bestimmtes Material, das nach einer bestimmten Umsetzung verlangt. Aber bei Let Them Eat Money, welche Zukunft, denke ich, dass es eine vollständige Berechtigung in beiden Medien hat. Im Theater habe ich die Anwesenheit des Publikums, das durch seine Anwesenheit zum wichtigen Bestandteil des Diskurses wird. Das ist ja die große Frage, wie lade ich meinen Rezipienten ein, um zu begreifen, es ist nicht eine Handlung, die mir dargeboten wird, die mich unterhält, abstößt, in etwas anderes hineinzieht, oder wo sind wir überhaupt? Im Radio habe ich versucht, das dadurch zu öffnen, dass wir, natürlich in Absprache mit dem Deutschen Theater, Teile, Bröckchen, Sätze des Labors, also der allerersten Überlegungen, also noch in der Phase der ersten Fragen, das wieder reinzunehmen, an den Aktgrenzen des Hörspiels immer wieder zurückgeworfen zu werden auf Menschen, die sich äußern, die sich streiten, die ihre Entwürfe vorstellen, um darüber eine Einladung in den Diskurs, nicht qua Wortbeitrag, aber doch qua Moment. Es ist nicht fest, was wir hier hören, sondern es ist das Ergebnis eines Prozesses, in den ich mich reflektierend oder auch selbsthandelnd in irgendeiner Weise zu positionieren kann.
Nun ist es eine Dystopie, es ist ein ziemlich düsteres Stück, alles in allem. Aber was daran ja eigentlich wirklich erschreckend ist, dass es 2028 spielt, das heißt gerade mal in 9 Jahren. Haben Sie das Gefühl gehabt bei der Beschäftigung mit dem Stück, dass das wirklich sehr plausible, glaubhafte Perspektiven sind, die dieses Stück uns da aufzeichnet?
Das ist mit Sicherheit im Bereich des Möglichen. Vieles, was da angedacht oder schon als Zukunft entworfen wird, hat sich ja in Teilen schon realisiert. Jetzt nicht die Einführung des bedingungslosen Grundeinkommens auf europäischer Ebene, aber die zunehmende Staatsverschuldung von Ländern wie Italien, das war als der ganze Prozess, der zu diesem Stück geführt hat, in der Form noch gar nicht abzusehen. Es ist, Gott sei Dank, ist Zukunft nicht linear. Das heißt, aus den mir gegebenen Informationen und Daten von heute kann ich nicht sagen, so wird es hundertprozentig sein und so erfüllt sich das. Aber die Vorgabe war ja nicht, im Labor und in den Symposien eine Zukunft zu entwerfen, sondern die Vorgabe war, unsere Gegenheit auf die Möglichkeit von Krisen zu befragen und wo sind die Stellen, an denen etwas schieflaufen kann. Und das hat das Stück geleistet und dem ist anderes dann in der Zusammenfassung der Diskussion nachgegangen, um das im Stück zusammenzufassen und dem sind wir natürlich gefolgt. Ich hoffe nicht, dass es so kommt, natürlich.
Also positive Aussichten werden nicht gestellt, auch nicht im Hörspiel.
Positive Aussichten gibt es für die nächste Generation. Vanessa Leubel, die die Tochter spielt und sich dem Ganzen entzieht, und versucht, diesen doch immer wieder sehr wichtigen, aber auch fast unmöglichen und schwierigen Weg zu gehen, alles auf Null zu stellen, Tabula rasa, nicht durch Krieg und Terror, sondern durch Entzug und Vermeidung. Das ist das bisschen Utopie, was am Ende des Stücks aufblitzt.
Würden Sie denn selber von sich sagen, sind Sie ein Optimist oder ein Pessimist, wenn Sie in die Zukunft schauen?
Ich mache weiter, damit bin ich ein Optimist.
Sagt Regisseur Ulrich Lampen. Die Ursendung des Hörspiels Let Them Eat Money, welche Zukunft, findet morgen statt bei uns im Deutschlandfunk Kultur um 18.30 Uhr. Die Theaterfassung können Sie wiedererleben am Deutschen Theater Berlin am 9. April.